Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 16.
Hallo Rander!
14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern für
In der letzten Episode haben wir über Wertevermittlung geredet und wollen das heute weiter tun. Woran macht es sich messbar, dass ich als Trainer meiner Mannschaft Werte vermittelt habe? Lässt sich von außen erkennen, welche Werte es sind? Wer könnte das besser beurteilen als diejenigen, deren Beruf das Beobachten ist? Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Ich freue mich, dass ich gleich mit einem sprechen werde. Alex Feuerherd, einer von Colinas Erben, dem Fußball-Schiedsrichter-Podcast. Vorab würde ich aber gerne nochmal André Kuraski, den Coach und Trainer aus der letzten Folge, zu Wort kommen lassen. Der zieht in meinen Augen eine sinnvolle Linie zwischen fair und unfair.
Ich muss natürlich die Gegebenheiten, die der Sport gerade im Leistungssport gibt, auch mal ausreizen. Das heißt nicht, dass ich unfair werde, aber ich muss vielleicht auch mal mich zu wehren wissen. Zu wissen, ja, wann stehe ich vielleicht auch mal auf. Versehentlich auf dem Fuß und laufe aber weiter und helfe ihm nicht sofort hoch. Ne? Also schön wäre es natürlich, wenn man dann so sich umdreht, also so wünschte ich mir das. In der Freizeit ist es dann vielleicht auch so, dass man sich umdreht und demjenigen hochhilft und sofort Entschuldigung sagt. In so einem Leistungssportcharakter ist das schwierig, dem da immer gerecht zu werden. Was bringt uns diese Werte, waren aber die ursprüngliche Frage.
Und hier will ich heute weitermachen mit Alex Feuerherd. Wir haben gesprochen über die Unterschiede zwischen Rugby und Fußball, über Bestechung, unfaires Verhalten und die kleinen Tricks auf allen Seiten. Und über Lösungen für den Schiri-Mangel. Aber hör selbst. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Alex Feuerherd, mein Name, 53 Jahre, Fußballschiedsrichter seit 1985. Inzwischen aber vorwiegend in der Aus- und Fortbildung der Unparteiischen tätig, seit 1998 genau genommen. Im Beobachtungswesen seit 2005, Schiedsrichter-Coaching, solche Sachen. Also bei mir hat sich der Schwerpunkt ein bisschen verlagert, weg vom Rasen, hin auf die Tribüne in Richtung Aus- und Fortbildung und Beobachtung.
Ich bin auf dich gekommen, weil du einen interessanten Podcast auch betreibst, über Social Media auch bekannt bist. Magst du dazu noch was kurz sagen?
Seit ziemlich genau 10 Jahren, seit Oktober 2012, betreibe ich zusammen mit Klaas Rehse den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben, wobei sich das natürlich auf die Fußballschiedsrichter konzentriert. Da geht es uns darum, zum einen das Regelwerk ein bisschen genauer zu erläutern und zum anderen auch konkrete Schiedsrichterentscheidungen immer wieder zu besprechen, so die Hinter- und Abgründe der Schiedsrichterei auch. Das machen wir, um die Regelkenntnis zu verbessern, um ein bisschen mehr Verständnis zu werben für die Unparteiischen, insbesondere im Fußball.
Ich glaube, das ist auch wichtig und richtig, das zu tun. Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen auch über meine Sportart, aus der ich komme, über Rugby unterhalten, wo ich immer wieder beobachten muss, dass dort eine große Diskrepanz im Umgang mit Schiedsrichtern, nicht unbedingt mit Schiedsrichterschelte nach dem Spiel, aber mit der Rolle des Schiedsrichters und der Sportler mit dem Schiedsrichter und umgekehrt vorherrscht. Ich würde mich gern mit dir über Werte im Sport unterhalten und wie Schiedsrichter die wahrnehmen. Erkennst du als Schiedsrichter, welche Werte eine Mannschaft vertritt? Zum Beispiel Fair Play oder einen großen Teamgeist oder ob sie sehr leistungsorientiert sind?
Das erkennt man als Unparteiischer eigentlich relativ schnell, wenn man auf den Platz geht. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir es mit Mannschaften zu tun haben als Schiedsrichter, die wir vielleicht noch nicht gepfiffen haben, dann schaut man natürlich schon ein bisschen drauf, wie gehen die zu Werke? Ist das eher eine Mannschaft, die übers Spielerische kommt oder übers Kämpferische? Wie gehen die untereinander um? Pushen die sich? Gehen die relativ schnell? Also beschweren die sich bei Foulspielen beim Gegner, beschweren die sich beim Schiedsrichter, gehen die mich an oder lassen die mich in Ruhe? Was wird draußen von Seiten der Trainer eigentlich reingerufen? Coachen die ihre Mannschaft? Wenn ja, die meisten tun es natürlich, machen sie das in einer fairen Art und Weise? Ist das spielbezogen oder muss ich befürchten, bei nahezu jedem Pfiff von draußen noch einen Kommentar abzukriegen? Also man merkt das als Schiedsrichter natürlich schon, wie eine Mannschaft auftritt, wie auch das Umfeld so ist. Manchmal auch schon im Vorfeld, wenn man sich kennenlernt und wenn man sich begrüßt, da kriegt man auch schon das ein oder andere mit. Und natürlich ist es so, wenn man eine Mannschaft häufiger pfeift, dann bekommt man auch so ein bisschen stärker die Eigenheiten mit. Dann kennt man sich natürlich auch schon besser auf dem Feld und außerhalb. Und das ist völlig klar, dass das natürlich auch was mit den Unparteiischen macht.
Und welchen Einfluss haben, du hast gerade schon über die Trainer gesprochen, und welchen Einfluss haben die auf dich als Schiedsrichter oder auch wie stark erkennst du, was sie auch vertreten und vielleicht in ihre Mannschaft mehr reinbringen?
Ich muss natürlich schon gucken, was kommt von außen und wie muss ich da gegebenenfalls drauf reagieren. Also wenn ich das Gefühl habe, da ruft einer bei jedem Pfiff irgendwas rein und beschwert sich darüber, dann merke ich, okay, der Fairplay-Gedanke ist ganz offensichtlich nicht ganz so ausgeprägt. Es geht in erster Linie darum, den eigenen Erfolg zu sichern mit nahezu allen Mitteln, also nicht nur die eigenen Spieler zu pushen, sondern auch zu versuchen, den Schiedsrichter zu beeinflussen. Das ist beim Fußball, wie vermutlich auch in anderen Sportarten, so, wenn da gemeckert wird, dann geht's in aller Regel nicht darum, jetzt die konkrete Entscheidung anzufechten. Das ist ja nun regeltechnisch auch nicht möglich, sondern es geht immer in erster Linie darum, den Schiedsrichter sozusagen deutlich zu machen, du hast uns hier gerade benachteiligt, vielleicht führt das dann dazu, dass in einer ähnlichen Situation dann auf der anderen Seite wieder den Pfiff oder die Entscheidung für uns bekommen. Das sind solche Sachen und natürlich beobachtet man das und natürlich merke ich auch, ob ein Trainer von draußen eher so agiert, dass er seine Mannschaft auch mal auffordert, einen Pfiff zu akzeptieren, dass er beispielsweise, wenn gemeckert wird, reinruft, lasst den Schiedsrichter in Ruhe, konzentriert euch auf euer Spiel. Das nehme ich natürlich wohlwollend zur Kenntnis. Es ist für einen Schiedsrichter im Fußball aber immer auch gefährlich, wenn man merkt, so man wird eine Weile lang relativ demonstrativ gelobt, sehr gut Schiri, gut gesehen oder eigene Spieler werden angewiesen, den Schiedsrichter doch in Ruhe zu lassen. Und dann kommt vielleicht irgendwann, wenn es ein bisschen enger wird, mal sowas wie ein vergiftetes Lob, ne? Sowas wie, Schiedsrichter, bis jetzt war das super, wie sie gepfiffen, aber das war gerade total zweifelhaft. Oder es kommt so ein Ruf, der jetzt nicht direkt dem Schiedsrichter gilt, aber indirekt. Also sowas wie, Leute, akzeptiert es, kann er nicht besser sehen oder hat er falsch gemacht, aber müssen wir jetzt so hinnehmen. Sowas in der Art, wo ich dann merke, okay, er bewertet meine Entscheidung als falsch, sagt mir das nicht direkt, sondern sagt es mir indirekt über die Ansprache an seine Spieler. Und das ist nicht einfach für einen Unparteiischen, dann damit umzugehen, denn er kritisiert mich in dem Moment ja eigentlich, ohne mich direkt anzusprechen. Und das sind so Sachen, die zu verarbeiten, ist gar nicht so einfach. Und das berührt natürlich auch den Fairplay-Gedanken, weil er ja nicht es nicht einfach kommentarlos stehen lässt oder einfach sagt, Leute, akzeptiert's einfach, egal was es ist, sondern er sagt ja vielleicht auch noch seine Meinung. Das sind so Kleinigkeiten, auch so kleine Psychospielchen, die im Fußball sehr verbreitet sind und mit denen ich als Schiedsrichter in jedem Spiel auch umgehen muss.
Beeinflusst das eigentlich die Entscheidungen von dir oder den Schiedsrichtern, die du ausbildest, wenn zum Beispiel wirklich das ganze Spiel eine Mannschaft oder auch der Trainer alles akzeptiert und vielleicht danach erst das Gespräch mit dem Unparteiischen sucht?
Diese manipulative Vorgehensweise, so würde ich das jetzt mal nennen, ohne jemandem persönlich dann dazu nahe treten zu wollen, ist für Schiedsrichter schwierig zu verarbeiten und natürlich spielt das in der Ausbildung auch eine Rolle. Man muss die Unparteiischen schon darauf vorbereiten, wie sie mit sowas eigentlich umgehen. Ignoriert man das auf dem Platz? Wenn man es nicht ignoriert, sondern irgendwie darauf reagiert, was bedeutet das denn eigentlich für die eigene Spielleitung? Ist das ein Machtspielchen vielleicht sogar, das man tunlichst nicht verlieren sollte? Ist es ein Machtspielchen, auf das man sich eigentlich überhaupt einlassen will? Oder von dem man sagt, ich ignoriere das jetzt gepflegt, ich pfeife einfach so weiter, wie ich das bis jetzt auch getan habe und gucke, dass ich über die Runden komme? Also wie reagiert man darauf? Und da gibt es auch nicht nur den einen Königsweg zu sagen, ignoriere das immer oder reagiere immer darauf oder welche Tipps auch immer man da geben könnte, sondern man muss sich in erster Linie klar machen, sowas könnte passieren, sowas baut sich immer mal wieder auch auf. Ja. Und wenn man Mannschaften besser kennt, nochmal, wie gesagt, dann antizipiert man sowas auch schon eher. Man muss sich schon zum einen als Unparteiischer im Fußball ein relativ dickes Fell zulegen. Man muss auch immer wieder versuchen, Dinge nicht zu sehr an sich ranzulassen. Man muss der Versuchung, der sehr menschlichen Versuchung widerstehen, dann darauf dahingehend zu reagieren, dass man diese Mannschaft vielleicht sogar insgeheim benachteiligt. So nach dem Motto, wenn ihr mir so kommt, dann pfeife ich einfach die nächste 50-50-Situation nicht für euch und vielleicht auch nicht die nächste 70-30-Situation für euch, sondern dass man klar macht, man bleibt da weiterhin gerecht, man bleibt weiterhin fair, man bleibt weiterhin unparteiisch, man lässt sich davon nicht beeinflussen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, denn natürlich macht das auch was mit einem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich ist es immer leichter gefallen, mit offener Kritik, sogar mit offenen Anfeindungen umzugehen, als mit solchen Subtilitäten, mit solchen Manipulationsversuchen. Denn nochmal, wenn einer reinruft von draußen, bis jetzt hast du super gewiffen, aber das war jetzt klar falsch. Oder wenn er es einfach indirekt macht, indem er ruft so, komm Männer, akzeptiert es, er kann es einfach nicht besser oder war falsch, aber wir verhalten uns trotzdem fair, obwohl es falsch war, dann stellt das schon ziemliche Anforderungen auch an mein Nervenkostüm und wie ich mit der ganzen Situation eigentlich umgehen will. Und gleichzeitig muss man sich immer klar machen, das macht was mit einem und muss teilweise sogar aktiv dagegen steuern. Denn wenn ich dann anfange, dahingehend darauf zu reagieren, dass ich die benachteilige, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass mir das Spiel entgleitet und umgekehrt, und das macht es eben so schwierig. Wenn ich dann plötzlich 50-50-Situationen für die Pfeife und der Gegner vielleicht merkt, na, könnte das was damit zu tun haben, dass die ihn gerade da so subtil unter Druck gesetzt haben, dass die versucht haben, ihn zu beeinflussen, dann habe ich vielleicht ein Problem mit dem Gegner. Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Und dann ist man sehr schnell weg von Werten, zumindest von positiven Werten, sondern dann merkt man relativ schnell, und da muss ich schon sagen, das ist im Fußball verbreitet, man merkt dann schon relativ schnell, vielen geht's doch in erster Linie um den eigenen Erfolg, vielen geht's nicht in erster Linie um Fairplay. Und sie verstecken es dann immer hinter so einer Subtilität, aber man kriegt dann schon mit, okay, es geht im Wesentlichen um den eigenen Erfolg, und da sind viele Mittel recht, eben auch den Schiedsrichter unter Druck zu setzen. Das setzt sich dann ja auf dem Feld auch fort. Das ist ja nicht nur, dass das von draußen kommt, sondern auch dann bei Entscheidungen, dass man pfeift und plötzlich stehen wieder drei Spieler der Mannschaft neben einem oder der Kapitän ist ständig da und der brüllt einen vielleicht gar nicht an, der wird auch nicht beleidigend, aber der hat so eine Art, dass es einfach nervt und man wirklich merkt, okay, Das ist jetzt schwierig, und das spielt natürlich auch für uns, für die Ausbildung von Unparteiischen eine Rolle, weil das Situationen sind, über die man mit Schiedsrichtern sprechen muss, auf die man sie vorbereiten muss, die man nachbereiten muss, bei denen man drüber sprechen muss. Wie hätte man es vielleicht besser lösen können? Hat man sich emotionalisieren lassen als Schiedsrichter oder ist man ruhig geblieben? Also wie geht man mit solchen Situationen um? Das ist ein sehr, sehr großes Feld, dieser ganze Bereich Fair Play, der auch nie so völlig auserzählt ist und für die Ausbildung genauso eine Rolle spielt, wie natürlich dann auch in der Praxis.
Ja, als ich noch Trainer war, und das war in Braunschweig, und unsere Schiedsrichter kamen häufig aus Hannover oder irgendwo aus Norddeutschland. Und wenn sie mit dem Zug kamen, haben wir sie als Gastgeber immer abgeholt, um zum Platz zu fahren. Und sie haben bei uns dann einen Kaffee bekommen und vielleicht einen Keks und danach nach dem Spiel ein Essen. Gibt's das im Fußball auch, oder würdest du das auch als eine Art von Manipulation sehen?
Das würde ich auf keinen Fall als Art von Manipulation sehen. Ich bin aus einer Schiedsrichtergeneration, für die das ziemlich normal war, an den Platz zu fahren und hinterher vielleicht noch ein Bierchen oder ein anderes Getränk zu mir zu nehmen. Im Vereinsheim ist es dann oft, und man kriegt irgendwie noch eine Kleinigkeit zu essen. Das war ganz normal, das gehörte dazu. Das nimmt nach meiner Beobachtung heute immer stärker ab. Vielleicht auch deswegen, weil viele was anderes vorhaben, insbesondere Sonntagabend, wo ja die meisten Amateurspiele stattfinden, vielleicht dann schneller nach Hause wollen, zu ihrer Familie das Wochenende ausklingen lassen wollen. Ich kenn's tatsächlich noch, und ich möchte hier wirklich nicht so die guten alten Zeiten beschwören, denn da war auch nicht immer, längst nicht immer alles gut. Hab's aber eigentlich früher immer sehr genossen, dann noch einen Moment bleiben zu können, Kleinigkeit zu essen und zu trinken zu bekommen, mit den Spielern, die dann vielleicht und hoffentlich auch noch da sind, doch mal über das Spiel zu quatschen, mit den Trainern, mit den Zuschauern, und einfach zu merken, wenn alle so ein bisschen runtergekocht sind, dann redet sich's da leichter drüber, dann kann man auch mal ein paar Entscheidungen erklären. Das schafft ein besseres Klima, das schafft eine bessere Atmosphäre, auch fürs nächste Mal. Man muss natürlich immer darauf achten, dass das dann nicht zu arg wird, dass man nicht irgendwann in die Situation kommt, da irgendwie mit denen zusammen abzustürzen und beim nächsten Mal vielleicht dann, oh, das war so toll beim letzten Mal, na komm, heute sind wir mal so ein bisschen nachsichtig. Also das sagt sich eh kein Schiedsrichter direkt. Ja. Aber man muss im Prinzip das richtige Maß finden, wie man mit solchen Sachen umgeht, aber als Manipulationsversuch auf keinen Fall. Und das vor dem Spiel, also wenn da, das ist ein Zeichen von Wertschätzung in erster Linie. Und da muss ich sagen, wenn da kein Wasser steht, sondern ich muss erstmal dem Wasser nachlaufen, keine Banane, kein Müsli-Riegel, ich weiß nicht, wo der Spielbericht gemacht wird, die Kabine ist dreckig, die Bälle sind nicht da, das macht einen schlechten Eindruck. Wenn man sich drum kümmert, dann ist das ja nie eine Form von Manipulation, sondern ist es ein Ausdruck von Wertschätzung. Der ist wichtig für die Unparteiischen, gerade im unterklassigen Amateurfußball. Im höherklassigen Amateurfußball ist das kein Thema, da läuft das Ganze, und da ist es auch vollkommen normal und gehört zu einer professionellen Schiedsrichterbetreuung auch dazu, dass man hinterher vielleicht noch irgendwo was essen geht, dass man vielleicht auch so Kleinigkeiten als Andenken bekommt, einen Wimpel, eine Anstecknadel, solche Sachen, und das ist völlig unproblematisch und würde auch, glaube ich, von niemandem als Manipulations- oder sogar Bestechungsversuch interpretiert werden.
Im Profi-Rugby wird sich auf Schiedsrichter vorbereitet. Es gibt da so Gedränge, das ist so eine Standardsituation, wo es auch eine standardisierte Abfolge der Kommandos vom Schiedsrichter gibt. Darauf bereiten sich Mannschaften im Profitum, weil sie die zeitlichen Kapazitäten haben und auch die technischen Kapazitäten, vor. Und sie spielen zum Beispiel diese Abfolge in ihrem Training ein, von dem Schiedsrichter, der als nächstes bei ihnen dran ist. Kennst du sowas auch aus dem Fußball, dass sich die Mannschaften auf den Schiedsrichter vorbereiten, oder wenn sie ihn kennen, dass sie wissen, okay, darauf müssen wir achten, darauf liegt der Wert?
Ich weiß im Fußball, relativ wenig über solche organisierten Vorbereitungen. Ich hatte tatsächlich mal eine Unterhaltung mit einem Mannschaftsmitverantwortlichen eines österreichischen Profiklubs, der mich fragte, wir haben jetzt in unserem Europapokalspiel einen deutschen Schiedsrichter, was kannst du uns zu dem sagen? Da habe ich gedacht, okay, das wird also offensichtlich in die Vorbereitung einbezogen. Das war mir an der Stelle so aber neu und ich weiß auch nicht und kann deswegen auch nicht sagen, inwieweit das generell Teil der Vorbereitung von Profiklubs ist, sich mit Schiedsrichtern zu beschäftigen, wer kommt da möglicherweise. Mhm. Was aber vollkommen naheliegend ist, und das gilt nicht nur für den Lizenzspielerbereich, ist, dass man seine Pappenheimer kennt, um das mal so zu formulieren. Das gilt sowohl für die Teams als auch für die Schiedsrichter selber. Wenn die nicht das erste Mal einen Verein pfeifen, dann wissen die auch, mit wem sie es zu tun haben. Und ich sag's zunächst mal umgekehrt. Es ist heute verbreitet, weil es auch einfach mehr, immer mehr Videoaufnahmen gibt, bis runter in den Amateurfußball. Es ist sehr verbreitet, dass die Unparteiischen sich auf die Mannschaften vorbereiten. Und zwar zum einen natürlich darauf, wie spielen die? Da kommen dann so simple Dinge oder vielleicht auch nicht simple Dinge, spielen dann eine Rolle wie, was ist das Verhalten bei Eckstößen beispielsweise? Wer tritt die? Spielen die die vom Tor weg oder zum Tor hin? Wie positionieren die sich einfach, dass ich als Schiedsrichter weiß, wie kann ich mich auf sowas vorbereiten? Aber natürlich in gewisser Weise auch mit Eigenheiten von Spielern. Da guckt man dann schon mal drauf, wie sind die positioniert, wie sind die Laufwege, dass ich nicht im Weg stehe. Aber natürlich vielleicht auch, wie reagieren die auf Schiedsrichterentscheidungen? Hm. Wenn ich das nicht aus eigener Anschauung weiß, dann bereite ich mich darauf vor. Und umgekehrt, denke ich, ist es vollkommen normal, dass die Mannschaften, und das kenne ich, wie gesagt, auch aus Amateurfußball, die kennen ja auch ihre Unparteiischen. Das heißt, wenn sie sich nicht vorher gezielt darauf vorbereiten, dann wissen die schon, da kommt jetzt der X oder die Y und der oder die pfeift vielleicht eher großzügig in 50-50 Situationen, oder eher kleinlich, mit dem oder mit der hat man in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen Probleme, vielleicht auch eher so eher harsche Ansprache oder eher freundschaftlich. Also das, was vielleicht so gewisse Eigenheiten sind oder besondere Charakterzüge von Unparteiischen, das ist den Mannschaften schon bekannt. Und ob sie das jetzt nun gezielt ins Training einbauen, das weiß ich offen gestanden nicht. Aber ist doch klar, dass wenn sie wissen, bleib mal einfach mal ruhig im Amateurfußball. Da kommt jetzt einer, der sehr, sagen wir mal, konsequent reagiert auf Meckereien. Also der relativ schnell bei Gelb ist, der relativ wenig zulässt und vielleicht vor dem Spiel auch nochmal sagt, bei mir wird nicht gemeckert und wenn da einer protestiert und das wird mir einen Tick zu laut, dann kommt schnell eine gelbe Karte. Wenn ich das weiß als Team, dann werde ich das auch entsprechend kommunizieren, gerade auch von Trainerseite, und werde sagen, pass auf, ihr kennt jetzt den, sag aber ruhig mal, ihr kennt jetzt den Feuerherd und ihr wisst, das ist einer, mit dem könnt ihr reden von mir aus, oder das ist einer, der eben schnell zu Gelb greift. Stellt euch drauf ein, ich will heute weniger Gemecker hören, ihr wisst genau, damit schwächen wir uns nur, haltet euch heute zurück, oder du hast vielleicht einen, der sagt, steht da irgendwie drüber, wobei das jetzt gar nicht irgendeine so eine Wertung sein soll, das kann ja auch vollkommen richtig sein, da konsequent drauf zu reagieren. Wenn du einen hast, der vielleicht sagt, gut, das ist einer, mit dem kann man reden, der spricht auch gerne mit den Spielern, bisschen so jovialer Typ, lässt auch gerne mal ein bisschen mehr laufen. Das macht natürlich was mit Mannschaften, und wenn sie es nicht ins Training einbauen, dann wissen sie zumindest vor dem Spiel, wie sie sich darauf einzustellen haben und was das vielleicht für ihr eigenes Spiel auch bedeutet. Ich denke, das ist naheliegend, und das wäre ja auch fahrlässig, sowas nicht mehr zu berücksichtigen.
Ja, wir hatten uns am Anfang über Nigel Owens im Vorgespräch unterhalten, einen walisischen Rugby-Schiedsrichter, der, du hast mir erzählt, in Schiedsrichterkreisen im Fußball durch einen Videoclip sehr bekannt wurde, wo er in einem Spiel sagt, in einem Spiel im Europapokal mit einer italienischen Mannschaft, alles Profis, wo ein Spieler, der nicht der Mannschaftskapitän ist, und das ist fürs Rugby zum Verständnis wichtig, dort darf nur der Mannschaftskapitän von sich aus mit dem Schiedsrichter sprechen. Der Schiedsrichter darf mit allen Spielern kommunizieren und sprechen. Und dieser Spieler ist nicht der Mannschaftskapitän und spricht ihn an. Und dann ist seine Reaktion darauf gewesen, und ich übersetze ein bisschen frei: Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich bin hier der Schiedsrichter, du bist nicht der Mannschaftskapitän und wir sind hier nicht beim Fußball. This is not soccer. Warum wird dies als Beispiel in der Schiedsrichterausbildung bei Schiedsrichtern im Fußball oder im deutschen Fußball genommen?
Ganz einfach deswegen, weil es zeigt, wie man auch anders miteinander umgehen kann. Im Fußball wird schon relativ viel gemeckert, und wenn man die Diskussionen so verfolgt, dann kommt ein Punkt eigentlich immer wieder. Ich kenne es auch aus Diskussionen, auch aus Podiumsveranstaltungen mit Unparteiischen anderer Sportarten, die mich immer wieder fragen, warum lasst ihr euch im Fußball eigentlich so viel gefallen? Mhm. Warum darf da Hinz und Kunz zum Meckern kommen? Warum habt ihr so eine hohe Schwelle, was persönliche Strafen betrifft für diese Spieler dann? Warum greift ihr nicht schneller mal zu einer gelben Karte, wenn einer meckert? Warum hat sich das bei euch so eingestellt? Warum ist das nicht anders? Und umgekehrt gibt es auch im Fußball natürlich dann diese, dass man auf diese Beispiele aus anderen Sportarten entsprechend reagiert. Natürlich gibt es Unparteiische, die diesen Clip gesehen und gesagt haben, wow, guck mal, wie es da läuft. Der sagt, wenn der sagt, dass wir sind hier nicht beim Fußball, dann führt er das ja als Negativbeispiel an und sagt damit gleichzeitig, bei uns ist das klar geregelt, mit mir redet erstmal nur der Mannschaftskapitän, protestiert wird nicht, bei uns steht Fair Play im Mittelpunkt, das heißt auch im Klartext, Entscheidungen des Referees sind zu akzeptieren. Ich gebe hier mein Bestes, genau wie die Spieler auch, und wenn ich entschieden habe, dann hat das hingenommen zu werden. Ich benachteilige hier niemanden, ich bevorzuge niemanden, akzeptiert das bitte, das gehört zu einem sportlichen, fairen Umgang miteinander einfach dazu. Und das ist, glaube ich, naheliegend, dass man dann auch mal sagt, boah, das hätten wir im Fußball vielleicht auch ganz gerne. Auf der anderen Seite ist es eben so, wie es ist in gewisser Weise vielleicht auch historisch gewachsen. Der Fußball ist eine sehr populäre Sportart mit sehr, sehr vielen Menschen, die ihn betreiben. Das führt natürlich auch dazu, dass es mehr Menschen gibt, die sich vielleicht nicht so fair verhalten, das einfach mal so ein bisschen verkürzt zu formulieren. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich diesen Vorschlag, nur der Mannschaftskapitän darf mit dem Schiedsrichter sprechen. Es sei denn, vielleicht der Schiedsrichter ist von sich aus, kommt von sich aus auf die Idee zu sagen, ich spreche einen Spieler an und rede jetzt mit dem. Auf der einen Seite finde ich, hat das tatsächlich was und ich höre und lese diesen Vorschlag auch immer wieder. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie sich die Sache beim Fußball eingespielt hat und ja, denke so, der Fußball hat nicht umsonst auch so eine große Popularität und vielleicht gehören Ermessensspielräume im Regelwerk und in der Regelauslegung auch zu den Aspekten, die dazu geführt haben, dass der Fußball so populär geworden ist. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, wir sind im Fußball teilweise wirklich zu nachsichtig, was den Umgang mit Unsportlichkeiten betrifft. Und es ist ja so, dass vor dieser Bundesliga-Saison hat es eine Direktive gegeben, nochmal eine Direktive gegeben von Seiten der sportlichen Leitung der Bundesliga-Schiedsrichter, eine Direktive, die da lautete, seid ab jetzt konsequenter mit unsportlichem Verhalten. Also dazu gehört das übermäßige Protestieren gegen Schiedsrichterentscheidungen genauso dazu wie das Ball wegtragen oder Ball wegschlagen, wenn gepfiffen ist. Also das ist beispielsweise eine Sache, wenn im Handball gepfiffen ist und der Ball nicht liegen geblieben ist, dann gibt es 2 Minuten. So, das gibt's im Fußball nicht. Oder die Rudelbildung beispielsweise, das Bedrängen und Anlaufen des Unparteiischen, solche Sachen. Seid da konsequenter, auch mit Blick darauf, dass im Amateurfußball solche Sachen noch zu sehr viel mehr Ungemach führen, als das bei uns im Profifußball der Fall ist. Das wird tatsächlich auch stärker beherzigt und soll eben auch Vorbildcharakter haben, denn es ist bestimmt nicht nur im Fußball so, aber da kann ich es beurteilen. Das, was oben vorgelebt wird von Seiten der Spieler in puncto Verhalten auf dem Platz, dazu gehört auch irgendwelche Torjubelchoreografien beispielsweise, aber eben genauso wie das Verhalten gegenüber Schiedsrichtern, das wird im Amateurfußball wirklich 1:1 so kopiert. Und wenn die sich da oben, so sag ich's mal, fair verhalten gegenüber den Unparteiischen, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Vorbild, auch für den Amateurfußball. Deswegen finde ich es vollkommen richtig, dass da eine klare Ansage gemacht worden ist, seid konsequenter gegenüber unsportlichem Verhalten, damit es eben im Amateurfußball nicht ständig heißt, du musst das alles mit deiner Persönlichkeit lösen. Ein Schiedsrichter, der Karten zeigt, bei unsportlichem Verhalten ist ein schwacher Schiedsrichter, der kann sich nicht durchsetzen, der kennt nur seine Sanktionen, der hat nur seine Karten, der hat keine Autorität, der weiß sich nicht anders zu helfen. Das ist auch eine unglückliche Diskussion, die da teilweise stattfindet, denn manchmal mag es so sein, manchmal wirkt so, dass man das Gefühl hat, so der kann sich einfach wirklich nicht durchsetzen, das ist jetzt gerade schwierig für ihn, hängt aber oft auch davon ab, was eben oben vorgelebt wird. Ist doch klar, dass bekannte Schiedsrichter, die in der Bundesliga pfeifen, natürlich nochmal eine andere Autorität, eine andere Aura teilweise auch haben. Aber wenn die auch sagen, nee, wir lassen uns bestimmte Sachen einfach nicht gefallen, wir reagieren da konsequent mit einer gelben Karte drauf, dann hast du am Sonntag im Amateurfußball eben auch nicht die Situation, wenn es gut läuft, dass die Leute sagen, pass auf, der X oder der Y gestern in der Bundesliga hat er auch die Karte stecken gelassen und du zeigst sie jetzt, kannst dich wohl nicht durchsetzen, was? Hast wohl keine Autorität, was? Sondern dann kann ich sagen, guck mal, hast du gesehen gestern? Die sind angelaufen gekommen, zack, gab sofort gelb. Der hat den Ball mitgenommen, zack, gab sofort gelb. Ja. Solche Sachen. Und deswegen ist das wichtig. Und da muss sich kulturell im Fußball tatsächlich auch ein bisschen was ändern. Das ist wirklich ganz wichtig. Ich glaube schon auch, dass da einfach über die Jahre und Jahrzehnte was eingerissen ist in Bezug auf den Umgang mit unsportlichem Verhalten, das ungut ist und das uns Schiedsrichtern, glaube ich, insgesamt eher geschadet hat. Aber das liegt ja nicht nur an uns Unparteiischen, sondern das liegt natürlich maßgeblich auch daran, was leben eigentlich die Vereine vor? Was transportieren die, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, was transportieren die eigentlich für Werte? Was leben die vor? Wie verhalten die sich? Und da erwarte ich eigentlich schon, dass draußen dann auch eine Trainergeneration heranwächst, die es sich verkneift, in umstrittenen Situationen immer wieder auf den Schiedsrichter draufzugehen oder auch nur dieses subtile, vergiftete Lob auszusprechen, durch das der Schiedsrichter unter Druck gesetzt wird. Also da hätte ich gerne, dass sich da was ändert. Die sind ja auch nicht doof, abschließend dazu, die sind ja auch nicht doof und wissen ganz genau, wenn sie reinrufen, Männer oder Frauen, akzeptiert das, das war falsch, aber wir sind fair, wir nehmen es trotzdem hin. Jeder weiß, für sowas gibt's normalerweise keine gelbe Karte. Wenn du die zeigst, hast du verloren, dann sagt der, was habe ich denn gesagt? Ich habe sie doch gar nicht angesprochen. Ich würde doch wohl nur sagen dürfen, dass ich das für falsch halte. Aber es ist auch eine fehlende Akzeptanz und da muss eigentlich klar sein, auch solche Verhaltensweisen, so menschlich verständlich sie irgendwo sein müssen, müssen hinterfragt werden und müssen eigentlich auch on the long run verändert werden.
In meiner Wahrnehmung auch zum Fußball und ich glaube, der Fußball, weil es so ein Massenphänomen ist, ist auch ein gesellschaftlicher Spiegel, auch ein gesellschaftlicher Wertespiegel, schlittert aber, so wie ich es wahrnehme, in eine Krise. Vielleicht irre ich mich auch, aber wenn Schiedsrichter nicht mehr pfeifen, ich wohne in Berlin und kriege das mit, dass hier des Öfteren auch im Amateurbereich Spiele einfach abgebrochen werden, dass es dort zu körperlichen Auseinandersetzungen, wahrscheinlich auch mit dem Schiedsrichter oder mit Fans oder Spielern kommt, dass das eigentlich letzten Endes dem Fußball schaden wird. So ist meine These, ne? Dass dann Eltern irgendwann sagen, mein Kind, das geht da nicht hin. So, das spielt diese Sportart nicht, auch wenn es die gerne will. Ich würde aber gern zu einem anderen Punkt zurückkommen, nämlich zu dieser Direktive, die du von den Bundesliga-Schiedsrichtern zitiert hast, mit den Unsportlichkeiten bestrafen. Ich komme nochmal zurück zum Rugby. Dort gab es einen Mannschaftskapitän aus Neuseeland, Richie McCaw. Neuseeland ist, ja, ich weiß gar nicht, ob es im Fußball, jedenfalls in den 90ern, Anfang der 2000er, war ja so Brasilien die Übermannschaft. Und so die Rolle hat auch Neuseeland. So, das ist die Weltmannschaft auf internationalem Niveau, die eigentlich das Maß der Dinge ist. Und Richie McCaw, legendärer Mannschaftskapitän, der hat immer an der Grenze gespielt. Immer an der Grenze des Erlaubten oder darüber hinaus. Wie ist denn das im Fußball? Was machst du als Schiedsrichter, wenn du mitbekommst, dort ist ein Spieler, der spielt immer an der Grenze. Also du kriegst es nicht richtig mit, er zuppt am Trikot oder macht so kleine Nicklichkeiten oder provoziert den Mitspieler und du kriegst es gar nicht so richtig mit. Was machst du denn da?
Du musst als Schiedsrichter natürlich dir immer Gedanken darüber machen, wie will ich mit bestimmten Spielertypen eigentlich umgehen. Es ist klar, im Fußball hat man es mit 22 unterschiedlichen Spielern auf dem Platz zu tun und es ist auch völlig klar, die brauchen zwar alle eine faire Behandlung, das ist ganz klar, aber gleichzeitig auch sehr unterschiedliche Ansprachen. Und das bedeutet insbesondere, dass man die Alpha-Tiere, und auf die stellst du ja, glaube ich, letzten Endes ab, dass man sich die Alpha-Tiere schnappt, dass man die identifiziert zunächst mal. Wer sind die eigentlich so, die tonangebenden Figuren in der Mannschaft, so die Wortführer beispielsweise, die, nach denen sich alle richten. Das ist in eigentlich fast allen Fußballmannschaften so, dass man da Hierarchien hat. Die muss man als Schiedsrichter auch erkennen, weil völlig klar ist, wenn ich die kenne, dann kann ich die Spieler auch beeinflussen. Wenn ich weiß, so dass das Oberalpha-Tier aus der Mannschaft, das mache ich mir sozusagen, ich formuliere es mir jetzt mal ein bisschen zugespitzt, das mache ich mir gefügig, das bringe ich auf meine Seite, dann ist auch klar, dann folgt der Rest dem auch so. Wenn die merken, okay, der lässt zu, das ist ja dann oft der Mannschaftskapitän, aber auch nicht immer. Wenn die anderen merken, okay, der kann sich ja alles erlauben, der Schiedsrichter merkt es vielleicht auch gar nicht, der hat kein Auge dafür, was der jetzt vielleicht so hinter dem Rücken macht oder so diese Kleinigkeiten, von denen du gesprochen hast, dann ist das für die auch ein Zeichen, okay, dann können wir das auch. Der greift dagegen nicht ein und vielleicht für den Gegner auch natürlich. Ganz wichtig immer zu sehen, das muss man natürlich auch im Laufe der Zeit die Fähigkeit entwickeln, auch auf der Grundlage seiner Erfahrung. Erfahrung ist ein ganz, ganz wichtiger Wert im Fußball als Schiedsrichter, mit Sicherheit auch in anderen Sportarten, weil man einfach gewisse Verhaltensweisen, gewisse Verhaltensmuster kennt, natürlich gewisse Teams kennt. Erfahrung ist ganz, ganz wichtig, um zu identifizieren, mit wem habe ich es zu tun und wie kann ich darauf reagieren. Auch zu wissen, wenn ich das und das tue, wie reagieren Spieler eigentlich auf sowas? Und wenn ich solche Spielertypen habe, wie du sie gerade geschildert hast, dann muss ich mir überlegen, was mache ich eigentlich mit dem? Das gibt jetzt nicht den einen Königsweg, aber klar ist irgendwo auch, wenn ich es nicht so klar sehe, dass ich dann im Vorbeigehen vielleicht den schon mal anspreche und sage, pass mal auf, ich habe das jetzt gerade nicht direkt mitbekommen, aber ausweislich der Reaktion, die ich jetzt auch gerade gesehen habe, ist da gerade was vorgefallen. Ich habe dich jetzt besser im Auge, ich gucke da genauer hin, wag es nicht, hier irgendwelche Dinge zu machen, die mir das Spiel kaputt machen. Das will ich hier nicht sehen. Lass uns hier ein vernünftiges Verhältnis zueinander finden. Manchmal gibt's auch, also man hat als Schiedsrichter auch so seine Psychotricks natürlich, die man anwenden kann gegenüber Spielern, auch gegenüber solchen Spielern. Und wenn es nur sowas ist wie, hat so ein großartiger Spieler wie du sowas wirklich nötig? Also die so ein bisschen, ich sag's mal blumig, bei der Ehre zu packen. Ja? Oder ich hab's schon gehabt, das funktioniert natürlich nicht immer bei Spielern, die ständig mir am Rockzipfel gehangen haben, dass man denen dann mal sagt, wenn die und meine Entscheidung kommentiert haben, wenn die, dann schießt der vielleicht meterweit am Tor vorbei. Und dann sagt man wirklich mal so ein bisschen flapsig, ne? Läuft nicht so richtig heute, ne? Und dann sagt er vielleicht dann irgendwie, was kommentierst du meine Spielzüge? Dann sag ich, ja, was kommentierst du meine Entscheidung? Lass uns doch beide das machen, was wir am besten können. Du spielst Fußball, ich pfeif. So, geht jeder seinen Fähigkeiten sozusagen nach und bringt sie erfolgbringend ein. Und wir lassen uns jetzt bitte gegenseitig in Ruhe. Also, das kann man jetzt nicht auf dem Reißbrett entwerfen natürlich, aber ich glaube, du ahnst, in welche Richtung das geht. Man muss einfach sich Gedanken darüber machen, wie kann ich die am besten verarzen, wie kann ich die am besten auf meine Seite bringen. Mit positiven Anreizen natürlich, aber natürlich auch mit warnenden Hinweisen, so auch mal klar machen muss, ich mache jetzt eine deutliche Ansage, du machst mir das Spiel hier nicht kaputt, du lässt jetzt die Scheiße sein, sonst kriegen wir wirklich Ärger hier. Und da muss man schon auch immer genau darauf achten, wann ist der passende Zeitpunkt für sowas, vielleicht auch mal für eine persönliche Strafe, der auch gegenüber der restlichen Mannschaft und auch gegenüber dem Gegner, den Zuschauern, allen, das entsprechende Zeichen setzt, wo allen klar ist, okay, bis hierhin und nicht weiter. Der Schiedsrichter setzt sich hier durch und lässt sich hier nicht ein X für ein U vormachen. Das kann aber sehr unterschiedlich sein. Ich kann es auch mit Leuten zu tun haben, bei denen klar ist, wenn ich da zu früh aggressiv reagiere und die Maßregel, dann hat das genau den gegenteiligen Effekt. Gibt, wie gesagt, nicht den Königsweg, aber gerade bei, wenn Leute so solche Grenzgänger sind, dann muss man denen immer klar machen, du weißt schon, dass du hier wirklich auf einem schmalen Grat gerade entlang wandelst. Du weißt schon, wenn du das einmal übertrittst, dann bist du mit einer gelben Karte fällig. Überleg dir das gut, was du hier machst. So, ich sehe das, ich krieg das mit. Ich sehe auch, dass du einer bist, der hier selber auf die Socken bekommt. Also dem immer so ein bisschen auch die Zückerchen vielleicht zu geben, gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man damit umgehen kann. Aber das sind wirklich wichtige Dinge im persönlichen Umgang, die auch dazu führen können, dass man mit solchen Spielern auf dem Platz einfach gut auskommt. Und das muss letztlich immer das Ziel sein. Nicht die Konfrontation, sondern die Kooperation, soweit es irgendwie geht. Aber klar muss auch sein, wenn einer Grenzen überschreitet, ich bin als Schiedsrichter selbst immer eigentlich eher der Typ gewesen, habe gerne viel gesprochen, habe auch ein bisschen was zugelassen, aber gesagt, wenn einer dann meine Grenzen überschreitet, dann bin ich auch konsequent und bestraft das Ganze auch. Und das müssen die merken, dass sie einen großzügigen Rahmen gesteckt bekommen, der aber auch bitte nicht überschritten wird. Großzügig heißt so, wir lassen hier Spielfluss zu, wir können auch gerne miteinander reden, wir können auch Emotionen zeigen, aber sobald es unsportlich wird, sobald es unfair wird, auch in der Spielweise, bin ich da, ahnde das. Und das muss klar sein, wenn jemand meine Großzügigkeit ausnutzt in gewisser Weise, dann ist er fällig. Und wenn ich das durchgesetzt bekommen habe, dann war ich eigentlich immer zufrieden.
Ich würde gerne beim Stichwort Kooperation bleiben. Was würdest du dir eigentlich im Umgang zwischen Trainern und Schiedsrichtern, auch vielleicht im Ausblick auf Trainerinnenausbildung und auch Schiedsrichterinnenausbildung, wünschen? Ich habe keinen Einblick in die Fußballausbildung, aber ja, wie ist es dort? Findet das statt oder müsste es das viel mehr geben?
Also zunächst mal würde ich einfach gerne vorhin nochmal was aufgreifen, was du gesagt hast, was so die Atmosphäre und die generelle Entwicklung im Fußball betrifft. Wir haben einen sehr, sehr starken Rückgang der Schiedsrichterzahlen. Wir waren 2008 ungefähr bei 80.000. Wir sind heute noch bei knapp 50.000 Unparteiischen in Deutschland im gesamten Bereich. Das allermeiste davon, also das betrifft ja den Amateurfußball.
Ja, ja, klar.
Wir haben gleichzeitig eine zunehmende Zahl an Spielabbrüchen. Ich spreche jetzt nicht nur von denen, die daraus resultieren, dass der Unparteiische angegriffen worden ist, sondern das kann ja auch andere Gründe haben, hat meistens andere Gründe sogar. Das heißt, wir merken gerade sicherlich auch Corona-bedingt, du hast eben gesagt, das ist natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, genau so ist es. Wenn man das sagt, dann rollen die Leute oft so ein bisschen mit den Augen und sagen, es ist so ein Allgemeinplatz. Ja, es ist ein Allgemeinplatz, aber es stimmt einfach auch. Es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Tatsächlich, dass wir da bemerken, und das ist eine Entwicklung, wir müssen gegensteuern. Und wenn ich lese in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war es, ich glaube, es war im April oder März dieses Jahres, gab es einen großen Text, Ursachenforschung für den Schiedsrichterrückgang, nicht nur im Fußball, sondern auch im Handball, wo beispielsweise im Handball las ich da, hören von 10 neu ausgebildeten Unparteiischen innerhalb von 3 Jahren sage und schreibe 9 wieder auf. Das heißt, ich verliere 90% der neu ausgebildeten Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen innerhalb von 3 Jahren. Das sind dramatische Zahlen. Ja. Und im Fußball kenne ich das auch. Bei uns in Köln, da ist es in pandemiefreien Zeiten so, da bilden wir im Jahr genauso viele neue Unparteiische aus, wie Unparteiische aufhören. Ja. Und jetzt in Corona ist es eine ganz dramatische Entwicklung gewesen. Wir konnten keine neuen ausbilden, aber es haben ganz viele aufgehört.
Okay.
Und in der FAZ stand, dass sich Wissenschaftler darum gekümmert haben und rausgefunden haben, es ist nicht nur der schlechter werdende Umgang auf dem Platz, die Gewalt, die Drohungen, die Beleidigung, sondern es ist tatsächlich auch einfach die fehlende Wertschätzung, die sich eben äußert in solchen Dingen wie schmutzige Kabine, kein Wasser da, ich muss allem nachlaufen zum einen, aber auch vielleicht fehlende Aufstiegschancen, also Dinge, die eher verbandsseitig geändert werden müssten, solche Dinge, da müsste man rangehen. Das betrifft aber natürlich dann auch die Ausbildung von Trainern und Trainerinnen, denn da muss ich auch schon drangehen, da muss ich auch schon klar machen, okay, wir haben hier einfach ein Problem, das resultiert auch daraus, dass es zu viele Übungsleiter und Übungsleiterinnen gibt, die sich vielleicht nicht korrekt gegenüber den Unparteiischen verhalten. Und da spreche ich eben nicht nur von den offenen Beleidigungen, sondern ich spreche auch von genau den subtilen, ich will es gar nicht Angriffe nennen, aber von diesen subtilen Beeinflussungen, negativen Beeinflussungen, von denen ich jetzt ein paar Mal gesprochen habe. Das muss vielleicht klar sein. Und ich denke auch, dass es sinnvoll wäre, also es zur Trainerausbildung gehört auch Regelkunde. Aber ich fände es tatsächlich auch gut, wenn Trainer und Trainerinnen dazu verpflichtet würden, im Laufe einer Saison eine gewisse kleine Anzahl von Spielen selbst als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu leiten, um diese Perspektive auch einfach besser kennenzulernen. Um auch zu wissen, da draußen stehen jetzt Leute wie ich als Trainer oder Trainerin, die mir vielleicht das Leben schwer machen können. Gleichzeitig habe ich jetzt die Rolle des Unparteiischen mal eingenommen. Und merk mal, wie das Ganze ist und wie schwierig das eben auch ist. Ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel gut täte. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn man tatsächlich sowas auch nachhielte. Sprich, man ließe diese Trainer und Trainerinnen Spiele leiten und würde auch daran gehen, dann eben zu gucken, okay, wie viele Spiele haben die gepfiffen? Was ist dabei rausgekommen? Das auch im Nachgang nochmal zu reflektieren. Ist auf jeden Fall aber als noch stärkeren Bestandteil der Ausbildung zu integrieren. Ich glaube, das wäre wirklich ganz ausgesprochen wichtig und immer wieder auch einen großen Wert darauf zu legen. Unser Gedanke hier lautet Fair Play. Die Unparteiischen sind welche, die das Ganze für wirklich für den buchstäblichen Appel und ein Ei machen. Also viele Spesen gibt's da ja letzten Endes nicht, die es im Grunde letztlich ehrenamtlich machen, die in den allermeisten Spielklassen in Deutschland keine Schiedsrichterassistenten haben. Ja. Und um ein ganz besonders praktisches Beispiel da einfach zu nennen, es kann wirklich nicht sein, dass wenn ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin alleine auf dem Feld ist, dass dann gegen Abseitsentscheidungen ständig gemeckert wird. Ja. Ich kann es nachvollziehen, wenn ich das Gefühl habe, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin auf dem Platz gibt sich nicht besonders viel Mühe, läuferisch präsent zu sein. Das gibt es auch. Gibt Kollegen, Kolleginnen, die laufen nicht viel, die haben im Wesentlichen den Radius Mittelkreis. Das ist schon auch nicht in Ordnung. Damit vergeben sie natürlich auch eine Chance und ist auch klar, wenn ich immer aus 40 Metern eine Entscheidung treffe, dann hat die keine Akzeptanz. Trotzdem, ich kann als Schiedsrichter alleine auf dem Platz abseits ja kaum zuverlässig erkennen. Wie soll ich das machen? Leuchtet jedem ein. Und ich hasse es, wenn dann von draußen gemeckert wird. Und da muss es eigentlich klar sein, das kann man einfach nicht besser sehen. Und wenn der Trainer zufällig auf der Abseitslinie steht, ja klar sieht er das in dem Moment besser als ich, wenn ich alleine bin. Aber das ist so ein Beispiel, wo man klar machen muss, Leute, haltet einfach die Klappe, was das betrifft. Nehmt es einfach hin. Selbst wenn eine dicke Torchance kaputt gemacht wird durch einen falschen Abseitspfiff oder wenn ein Tor fällt und es war klar abseits, sie geben ihr Bestes, sie entscheiden und bewerten nach bestem Wissen und Gewissen. Solche Dinge sind's, die in der Ausbildung, meine ich, auch eine noch stärkere Rolle spielen müssten, inklusive, wie gesagt, nochmal, inklusive Pflichtspielen, die zu leiten wären von Trainern und Trainerinnen pro Spiel. Das können 3 sein oder 5, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wäre eine gute Idee.
Ja, klingt gut. Ich finde ja auch, es geht nicht ohne Schiedsrichter. Ohne Schiedsrichter geht kein Mannschaftssport, wir brauchen sie. Und es ist ein Miteinander. Und Schiedsrichter, du wie du, oder alle anderen, die es in allen Mannschaftssportarten, aber sicherlich auch in der Leichtathletik, die Wettkampfrichter oder die Schiedsrichter beim Boxen, die machen das aus Liebe zu dem Sport. Und ja, es muss miteinander gehen und es ist kein Gegeneinander. Alex, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war mir eine große Freude, Einblick in den Fußball und in die Schiedsrichterperspektive zu bekommen. Vielen, vielen Dank.
Ich habe für die Einladung zu danken. Ich fand den Austausch auch ganz ausgesprochen spannend, auch in unserer Vorbesprechung, denn ich bin in anderen Sportarten nicht so zu Hause und deswegen immer sehr dankbar für Gespräche und für Einblicke, gerade auch was Unparteiische betrifft in diesen Sportarten. Was gibt es da für Schwerpunkte? Denn die Frage, was kann der Fußball von anderen Sportarten lernen, wird ja oft gestellt. Und in meinem konkreten Fall würde die Frage ja lauten, was können vielleicht auch die Fußballschiedsrichter von Unparteiischen aus anderen Sportarten lernen? Ja. Der Fußball neigt als Massenphänomen, wie du es genannt hast, immer so ein bisschen dazu, sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht so ein bisschen auszustrahlen, wir lernen von anderen Sportarten. Wir sind doch schon die größte und die populärste in vielen, vielen Ländern. Was sollen wir lernen? Andere sollen von uns lernen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was eben der Fußball tatsächlich von anderen Sportarten lernen kann und auch die Schiedsrichter im persönlichen Umgang. Da sollte man sich, glaube ich, gegenseitig befruchten, gegenseitig austauschen. Und wenn solche Gespräche dazu dienen und wenn euer Podcast auch dazu dient, dann finde ich das ganz großartig. Und insofern bin ich auch sehr froh, habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast und dass wir uns hier unterhalten können. Und ich nehme genauso meine Erkenntnisse mit, das kann ich dir sagen. Und freue mich, dass wir uns unterhalten haben.
Danke, noch nicht auflegen.
Genau, vielleicht willst du ja noch hören, worum es in der nächsten Episode geht. Um die Einsamkeit des Trainers. Ist doch paradox. Du bist mitten in deiner Mannschaft, aber trotzdem manchmal der einsamste Wolf von allen. Mehr davon in 2 Wochen.
Dir hat die heutige Episode gefallen? Dann lass doch 5 Sterne da bei Spotify oder Apple Podcasts. Und du möchtest mit mir in den Austausch kommen? Dann folg doch einem unserer Social Media Kanäle. Zum Beispiel bei Facebook, Instagram, Twitter. Neuerdings auch bei Mastodon und LinkedIn. Oder schreib mir doch ganz klassisch eine E-Mail über pausenansprache@posteo.de. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir ins Gespräch zu kommen. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen, gefördert durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und bis bald!